Ein passendes Lied für unsere heutige Predigt, eine Schlacht kämpfen. Ich glaube, dass diese Predigt und auch das Thema definitiv eine Schlacht in unserem Leben ist. Und Schlacht klingt immer so brutal und blutig. Und ich wünsche mir, dass dieses Thema in unserem Leben nicht brutal und blutig wird, sondern dass wir es vorher erkennen und dagegen ankämpfen. Im Gebet an Gottes Tisch, hast du schön gesagt. Das Thema von heute ist, die Kunst der Überheblichkeit zu widerstehen. Ich will am Anfang, um das ein bisschen noch euch näher zu bringen, vielleicht noch zwei Worte mit hinzufügen, die ich bei Überheblichkeit sofort irgendwie auf dem Schirm hatte. Und die lauten Stolz und Hochmut. Das erste Wort, also der Stolz, der ist uns, glaube ich, in unserem Leben ganz bekannt. Das ist unsere Umgangssprache. Es ist jemand stolz. Ich bin stolz. Das Wort ist uns bekannt. Das Wort Hochmut ist nicht mehr ganz so bekannt, aber wenn wir die Bibel aufschlagen, dann entdecken wir ganz oft statt dem Wort Stolz das Wort Hochmut. Deswegen ist es mir wichtig, diese zwei Worte mit vorn ranzustellen, weil wir die, glaube ich, brauchen, um das Thema zu verstehen. Wie gesagt, ich darf heute schon sagen, es ist ein Thema, wo ich sicher bin, und ich lehne mich jetzt weit von der Bühne und aus dem Fenster, mit dem jeder von uns zu kämpfen hat. Kein Thema, wo der eine sich jetzt zurücklehnen kann, sagen kann, das betrifft mich nicht, das geht mich nichts an, sondern es betrifft uns alle. Vielleicht ganz verschieden, intensiv, vielleicht in verschiedenen Bereichen, nicht nur im Gemeindekontext, vielleicht einfach auf Arbeit, im Freundeskreis, in der Familie, in der Schule, dort, wo du hingestellt bist. Ich bin der Meinung, wir haben alle mit dem Punkten Stolz und Hochmut zu kämpfen. Die Bibel verliert relativ viele Worte über Hochmut. Und wenn in der Bibel Dinge immer und immer wieder kommen, dann ist das meistens ein Anzeichen, ein Indiz dafür, dass das was Wichtiges ist. Nicht unbedingt positiv wichtig, aber etwas, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Etwas, was wir nicht hinten runterfallen lassen und sagen, mal gucken, ist vielleicht was für XY, aber ich will mich damit nicht auseinandersetzen, sondern es ist was, was uns persönlich herausfordert. Vor zwei Wochen stand mein Freund Yannick hier auf der Bühne und hat über das Thema Neid gepredigt. Wenn man es so sagen will, ist Neid eigentlich die große oder kleine Schwester von Stolz. Ich möchte noch ganz kurz, bevor ich die Gegenspieler oder die Geschwister quasi vorstelle, nochmal, will ich euch nochmal ganz kurz erklären, was ich mit Stolz meine. Weil im ersten Moment ist mir gekommen, dass ich das Wort Stolz in meinem Alltag ganz oft verwende und es ist wahrscheinlich auch nicht mal schlecht. Ich bin stolz auf meine Kinder, wenn sie Dinge tun. Ich bin stolz, wenn ich in der Gemeinde merke, dass Menschen sich weiterentwickeln, dass sie Bereiche ihres Lebens unter Gottes Herrlichkeit stellen. Ich bin stolz, wenn ich sehe, wie sich diese Gemeinde entwickelt und wie jeder dort so seine Position findet. Ich kann auch stolz sein darauf, was ich auf Arbeit leiste oder was mein Arbeitskollege leistet, auf Dinge, die positiv laufen. Was ist also mit diesem Stolz gemeint, wenn er eigentlich gar nicht schlecht ist? Dann ist es doch gut, wenn wir den alle hätten. Es ist der Selbststolz oder der Eigenstolz gemeint. Dieses klopft dir mal selber auf die Schulter, das ist damit gemeint. Mit ihm gehen in diese Eigenschaften Hochmut, Eitelkeit und Überheblichkeit einher. Auf etwas stolz sein, was du vermeintlich selber fertiggebracht hast. Aus eigener Kraft, mit eigener Hingabe, mit Manpower oder mit Fraupower, je nachdem, wer du bist. Zurück zu unseren Geschwistern. Wenn ich Neid empfinde, dann gönne ich anderen nicht, was sie haben. Ich gönne meinem Nächsten nicht, was er in seinem Leben haben darf. Sein Besitz, sein Talent, vielleicht Gottes Wirken in seinem Leben, vielseitig, was ich dem anderen nicht gönnen kann. Es reicht in alle Bereiche. Und der Yannick hat es ganz gut gesagt und ganz klar auf den Punkt gebracht. Wenn Neid in unserem Leben ist, dann wird dieser Neid Beziehung und Gemeinschaft zerstören. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, sagt man ja so schön. Wenn du Neid in dir spürst, dann macht das was in der Beziehung mit dem Menschen, wo dieser Neid existiert. Und wenn wir untereinander Neid haben, dann wird es unsere Beziehung zerstören und dann wird es unsere Gemeinschaft als Christen untereinander zerstören. So hat sich Gott aber Gemeinschaft definitiv nicht gedacht. Nicht als schlechtes Beispiel, dass es kaputt gehen kann, sondern Gemeinschaft soll uns gegenseitig aufbauen. Die Schwester Stolz hingegen, die meint etwas zu haben, was der andere nicht hat. Und dann kommt noch so obendrauf, nicht nur, dass wir das denken, dass wir vielleicht besser sind oder was mehr haben, sondern dann kommt gleich noch diese Erklärung dazu, und ich habe das, weil der Lebensstil des anderen, der Einsatz des anderen, das Talent des anderen eben nicht so gut ist. Ich bin halt besser. Gott kann mich viel besser segnen, weil ich beginne meinen Tag mit Bibellese. Logisch, dass in meinem Leben viel mehr passiert. Ich bin netter, ich bin hübscher, ich bin besser. Das sind die Gedanken, die Stolz mit sich bringen und die uns abheben von dem anderen. Ich habe es schon gesagt, Stolz führt dazu, dass zwei Menschen, die sie eigentlich unterschiedlich sind, auf einmal als oben und unten betrachtet werden. Da gibt es einen, der ist oben und besser und einen, der ist unten und schlechter. Aber eigentlich sind die zwei nur anders. Stolz macht in uns aber dieses Hierarchiedenken. Was macht Stolz mit uns? Stolz macht uns hart. Stolz verhindert, dass wir in Teams arbeiten können, dass wir miteinander unterwegs sein können. Stolz führt eigentlich im Endeffekt zu Einsamkeit. Und ich will nochmal deutlich machen, mir geht es heute nicht nur um unsere christliche Wolke, in der wir ja gerne leben, und es ist toll, mit euch jetzt hier zu sein und unter uns zu sein quasi. Es geht um unser Leben. Neid und Stolz begleiten uns nicht nur im christlichen Kontext, sondern Neid und Stolz begleiten uns überall mit hin, wo wir hingehen. Und zerstört überall Beziehungen, wo du bist. Da geht es nicht unbedingt um, nicht nur um ja, Brüder- und Schwesterbeziehungen quasi, wie wir uns als Christen bezeichnen. Jesus erzählt uns eine Geschichte in der Bibel von zwei Männern, die sich am Tempel treffen oder eher so nebeneinander stehen und beide beten. Und beide sind völlig unterschiedlich. Der eine ist ein frommer Mann, ein Pharisäer, der alles weiß, alles kennt, Bibel lesen kann, alles super ist. Und der andere ist ein Zöllner. Und wenn ihr von Zöllnern in der Bibel lest, dann geht es dort immer um, ich habe ein anderes Wort gesucht, aber tut mir leid, Geldgeilheit und betrügerisches Handeln. Und diese zwei nimmt Jesus als Beispiel, und wir tauchen mal ein in Lukas 18, die Verse 10 bis 13. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Besseres Beispiel hätte Jesus nicht wählen können, um es vor Augen zu führen. Der stolzeste Mensch braucht eigentlich keinen Gott. Der Pharisäer braucht dieses Gebet nicht. Für was dankt er hier Gott, dass er perfekt ist? Dieser Mensch braucht nicht die Kraft Gottes, die in ihm wirkt und irgendwas in ihm verändert, weil er ist ja schon perfekt. Eigentlich strebt ein stolzer Mensch danach, Gott selber zu sein. Oder Gott über sein Leben zu sein. Und dieses Streben ist der Bibel sowas von bekannt. Die Bibel startet genau mit diesem Thema. Adam und Eva glaubten der Schlange mehr als dem, was Gott gesagt hat. Die haben mehr dieser Schlange vertraut, dass sie, wenn sie von dieser Frucht essen, egal es nur welche es ist, wollen wir halt gar nicht drüber diskutieren, wenn sie von dieser Frucht essen, dann werden sie alles genauso verstehen, wie Gott es versteht. Und Gott will sie eigentlich nur klein halten und will ihnen dieses Wissen nicht anvertrauen. Und was machen sie? Sie scheren aus diesem schützenden Windschatten Gottes aus und stellen sich in den Sturm des Lebens. Der Urteil von Jesus in dieser Geschichte zu diesen zwei Männern ist relativ klar. Lukas 18, Vers 4: Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt. Als er nach Hause ging, war er gerechtfertigt. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Es denke ich eindeutig. Der Pharisäer hat sich selbst erhöht. Er hat sich selber auf die Schulter geklopft und hat gesagt: Ich bin ein toller Typ. Gott, danke, dass ich so ein toller Typ bin und nicht so ein Versager. Und Der Zolleinnehmer hat verstanden, dass er eben kein toller Typ ist, sondern dass er Gott extrem notwendig hat in seinem Leben. Dass sein Leben eigentlich geprägt ist von Dingen, die Gott nicht gefallen. Und die ihm vielleicht sogar selber nicht gefallen, aber er einfach in dieser Rolle drinsteckt und diese Rolle gelebt hat. Dieser Zolleinnehmer geht ohne Rucksack nach Hause, ohne Last auf seinem Rücken nach Hause, weil Jesus ihn freigemacht hat. Das Zauberwort oder der Gegenspieler von Stolz und Hochmut ist Demut. Und das ist ein Wort, das passt ja überhaupt nicht in unseren Wortschatz. Demütig sein. Vielleicht noch zu Kindern. Kinder sollten demütig sein. Das sagen wir immer so gern und so schnell. Aber wir als Erwachsene, als gebildete Menschen, demütig sein. Ich habe mal nachgeguckt, was das Wort Demut eigentlich bedeuten soll. Demut bedeutet in allererster Linie, sagt der Duden, die Bereitschaft zu dienen. Und somit anzuerkennen, kleiner zu sein, weniger zu sein. An das Göttliche nicht heranzukommen. Und auch die Fähigkeit, sich unter andere Menschen unterzuordnen. Klingt so einfach, aber ist eigentlich der schwerste Schritt in unserem Leben, uns selber kleiner zu machen und andere groß zu machen. Das ist eigentlich eine Umkehr unseres Denkens, demütig sein. Unser Denken ist doch geprägt davon, der Stürmer zu sein ganz oft, der es am besten macht. Auf Arbeit der zu sein, der die Arbeit an sich reißt, tolle Ergebnisse einfährt, zum Chef geht und sagt, guck, was ich kann, was ich gemacht habe. Indirekt belohne mich dafür. Wir sind doch eigentlich geprägt nicht zum demütig sein, sondern geprägt zum Stürmen, nach vorn gehen und Siege feiern. Und Gott dreht dieses Ding, indem er sagt, dass Jesus die Demütigen erhöht und die Hochmütigen von sich stößt. Er dreht genau dieses System, was wir eigentlich oftmals so leben, um und sagt, es muss genau andersrum sein. Paulus schreibt es wunderbar, und wer Paulus' Leben kennt, das war geprägt von Stürmer sein hin zu nichts mehr sein, um wieder aufgebaut zu werden von Gott. Und wir lesen im Philipper 3, Verse 4 bis 8, der Text ist relativ klein, ich lese ihn vor. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen, wenn andere meinen, sie können auf solche Dinge bauen. Ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer und mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehöre. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinem Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich für irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Was für ein Text. Der hat einer in seinem Leben zurückgeschaut und gemerkt, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hatte. Obwohl sich alles zu dem Zeitpunkt, wo er das gemacht hat, angefühlt hat wie, ich bin der richtige Stürmer, ich stehe an der richtigen Stelle. Ich mache alles noch besser wie der andere. Ich mache es noch akkurater. Ich lebe 100% so. Eigentlich lässt sich dieser Text zusammenfassen mit einer einfachen mathematischen Formel, um auch euch abzuholen, die ihr Mathematiker seid, mal minus 1. Aus dem vermeintlichen Gewinn wird Verlust und aus Verlust wird Gewinn. Gewinn kann unserem Leben gefährlich werden, kann unserem Glauben gefährlich werden. Ich will noch mal kurz, nicht alles in deinem Leben ist schlecht. Es ist okay, Dinge zu können, Dinge talentiert zu sein, Dinge gut zu machen. Aber wenn wir Gott aus dem Zentrum unseres Handelns verlieren, dann wird das zur Gefahr unseres Glaubens. Bei Jesus ist es eben genau andersrum. Bei Jesus wird unsere Schwachheit, unsere Fehler, unsere Unvermögen, unsere Krankheit, unser Leid, all die Bereiche, die in unseren Augen blöd sind, werden die Bereiche, wo er mit Kraft wirken kann. Alles mal minus eins. In der normalen Welt ist definitiv nicht deine Schwäche deine Stärke, sondern deine Stärke ist deine Stärke. Mit der kannst du es gewinnen. Bei Gott ist es so, dass du mit deiner Stärke Gott ganz schnell aus den Augen verlieren kannst, weil du merkst, was brauche ich denn überhaupt? Ich kann es doch. Und erst wenn ich meine Schwächen aus meinem dunklen Keller hole und Gott hinzeige, erst dann wird mir bewusst, dass ich ihn brauche und dass er es ist, der an mir wirken soll. 2. Korinther 12, Vers 9. Doch der Herr zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Klingt eigentlich bekloppt, aber ist der absolute Segen. Und dort können wir erfahren, wie Gott ist und wie Gott wirkt. Wenn du schon immer hier sitzt und denkst, Mensch, wie kann Gott in meinem Leben wirken? Dann hol die Schwachstellen aus deinem Leben raus und zeig sie Gott. Und erwarte von ihm, dass er in diesen schwachen Stellen deines Lebens wirkt. Dann wirst du erleben, dass Gott wirkt und dass Gott mit dir handelt. Die weisen Menschen der Bibel, denen ist es immer wieder bewusst geworden, dass das Thema Stolz und Hochmut extrem wichtig und gefährlich ist. Die Sprüche, das sind so kurze, eigentlich manchmal total logisch erscheinende Dinge, also Texte der Bibel, dort wird immer wieder auf diesen Punkt eingegangen und es klingt auch dort ganz logisch. Sprüche 16, Verse 18 bis 20, Stolz kommt vor dem Sturz und Hochmut vor dem Fall. Besser bescheiden sein mit den Elenden als Beute teilen mit den Stolzen. Wer auf das Wort achtet, findet Glück und wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Denen war bewusst, dass Stolz zu Sturz führt. Dass Hochmut uns zum Fall bringen wird. Und dass es manchmal besser ist, bescheiden zu sein und sich zurückzuziehen und sich mit denen auseinanderzusetzen, die uns nicht das Vorbild im Stolz sind, sondern das Vorbild in der Bescheidenheit. Und Gott verspricht, dass er treu sein wird und dass er uns erhöhen wird. Was gibt es für einen besseren Gewinn für uns Menschen, als wenn Gott sich an unserer Seite stellt und sagt, ich will dich erhöhen. Ich will dir zeigen, dass du zu mir gehörst. Ich könnte euch heute noch ganz viele Geschichten aus der Bibel erzählen, wo Menschen gestürzt sind über Stolz, weil die Bibel davon gefüllt ist, Turmbau zu Babel, viele Königsgeschichten im Alten Testament. Menschen, die Jesus begegnet sind, sind manchmal ganz vertröppelt wieder nach Hause gegangen, weil Jesus ihnen gezeigt hat, wo ihr Stolz liegt. Alle haben eigentlich das gleiche dramatische Ende. Etwas Zerstörerisches, Fallen. Nicht den Sieg, den sie eigentlich glaubten, gewinnen zu können. Die große Frage bei jeder Predigt ist, bei jedem Thema, was wir erörtern, was können wir denn jetzt tun? Das klingt ja wie so ein Schwert, was über uns schwebt und irgendwann fällt es halt runter und wenn ich Glück habe, stehe ich nicht runter. Wir alle, und das habe ich vorhin schon gesagt, stehen in der Gefahr, stolz zu werden. Wenn ich heute hier oben stehe und euch hier sehe, stehe ich in der Gefahr, stolz zu werden. Ich glaube, dass das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir einen Prüfstand in unserem Leben einbauen, den Prüfstand Gottes. Und der bedeutet, dass ich die Dinge, die ich erlebe, immer wieder mit Gott abgleiche. Dass ich mit Gott im Gespräch bleibe und mich selber in Frage stelle, warum tue ich Dinge? Was ist die Motivation, warum ich auf dieser Bühne heute stehe? Was ist die Motivation meines Handelns? Und wenn ich dann feststelle, dass die Motivation ein Glücksgefühl in meinem Herzen ist, vor vielen Leuten zu stehen, dann ist es was, was ich Gott hinlegen darf. Ich habe hier einen Stuhl mit vorgebracht und sonst habe ich ein Bild gemalt, heute habe ich mal einen Stuhl mit vorgebracht, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass wir was mit nach Hause nehmen. Und den Stuhl dürft ihr nicht mitnehmen. Irgendwann dürft ihr den Stuhl mitnehmen, auf dem er sitzt, aber das ist später, wenn wir dann neue Stühle haben. Heute dürft ihr ein Bild mitnehmen, wie wir mit Stolz in unserem Leben umgehen sollten. Und wir sollten Stolz in unserem Leben immer wieder zu Fall bringen. Und es ist eine tägliche Aufgabe. Es geht nicht nur an die Stolzen unter uns, sondern es geht an jeden von uns. Wenn wir den Stolz in unserem Leben nicht zum Fall bringen, dann wird der Stolz in unserem Leben uns zu Fall bringen. Vielleicht nehmt ihr diesen Knall und dieses Bild des umfallenden Stuhles mit nach Hause und fangt an, euch selber zu prüfen. Euer Leben immer und immer und immer wieder Gott hinzulegen und zu fragen, Gott, was ist es, was mein Motor ist? Und wenn ihr merkt, der Motor ist die eigene Stärke, dann seid euch bewusst, dass irgendwann ihr der Stuhl seid. Der eigene Motor in eurem Leben wird euch nie dazu bringen, dass ihr Gott näher kommt und dass ihr quasi ein Happy End im Himmel habt, sondern das wird euch in die Gefahr bringen, zu stürzen und zu fallen. Und ich glaube, dass das sogar ein Sicherheitsmechanismus Gottes in unserem Leben ist, dass wir stürzen und fallen. Dass er uns zu Fall manchmal bringt, damit wir in unserem Leben wieder neu überdenken, wie wir eigentlich leben. Es ist ein Segen, dass Gott uns vor Wände laufen lässt, auch wenn es sicherlich hart ist und wehtut. Aber ohne diese Wand würden wir immer weiterlaufen und immer weiterlaufen und immer weiterlaufen und irgendwann hören wir Gott gar nicht mehr in unserem Hintergrund rufen. Ich wünsche mir, dass ihr nachdenkt. Und ich habe 3 Fragen mitgebracht am Ende. Und die 3 Fragen, ich werde sie euch jetzt stellen, die stehen dann gleich vorn dran. Die dürft ihr einfach mal so lesen, euch beantworten quasi. So haben Fragen so an sich, dass man sie beantwortet. Ihr müsst es nicht laut machen, sondern ihr dürft es in eurem Kopf machen quasi. Und wir werden im Anschluss Abendmahl feiern. Und der Weg des Abends mal bei uns ist lang, merkt ihr ja. Und ihr müsst am Kreuz vorbei. Geht nicht anders, weil wir von hier quasi zum Abendmahl gehen. Ich würde mir wünschen, dass euch die Dinge, die euch vielleicht wichtig wären in diesem Moment jetzt, das ist mal so ein Ding, was ihr euch vielleicht täglich fragen könnt, fangt vielleicht einmal in der Woche an, in Bereichen eures Lebens und heute mal als Symbolik, das erste Mal zu tun und sie wieder am Kreuz zu lassen und zu sagen, falsche Motivation, bitte. Hier ist meine Stärke, Gott. Und Gott, hier ist meine Schwäche und mach aus meiner Schwäche Stärke. 3 Fragen, wie gesagt. Frage 1. Welche Bereiche meines Lebens habe ich aus eigener Kraft und ohne Gottes Hilfe im Griff? Es ist nicht schlimm, dass es so ist, dass du stark bist. Aber wenn wir uns diese Frage nicht stellen, dann finden wir nicht die Fallstricke, an denen wir scheitern können. Es ist wichtig herauszufinden, wo bin ich denn stark und wo lebe ich denn eigentlich gerade aus eigener Kraft? Und wenn dir dort Dinge einfallen, dann ist es gut zu sagen, Gott, ich sehe die Gefahr an diesem Punkt. Ich will dir diese eigene Kraft trotzdem geben, auch wenn ich sie habe und ich will sie auch nicht verlieren, aber ich will dich mit hineinnehmen und will, dass du auf mich aufpasst, dass ich dich nicht aus dem Blickfeld verliere. Frage 2. Gibt es Menschen in deinem Leben, die du als unter dir siehst, weil sie in deinen Augen nicht so gut sind und nicht so erfolgreich sind wie du? Die Frage fordert, glaube ich, heraus. Die kann vielleicht sogar dazu führen, dass du auf irgendjemanden mal zugehst und sagst, ey, das tut mir voll leid. Ich habe in meinem Herzen eigentlich gegen dich gekämpft und war nicht für dich. Aber wenn wir echte Gemeinschaft leben wollen, mit untereinander und du mit deinem besten Freunden und Freundinnen, dann wirst du feststellen, dass du immer wieder so ein Hierarchiedenken sich in deinem Kopf entwickelt und das muss ans Kreuz. Hierarchiedenken und ein Denken, dass ich besser bin als der andere, wird uns zu Fall bringen. Weil Gott dich und den anderen geschaffen hat und du willst Gott, glaube ich, nicht sagen, wer besser und wer schlechter ist. Denkt an den Frommen und an den Zöllner. Dem Frommen war es in dem Moment nicht bewusst, dass er eigentlich das Zielfernrohr auf sich selber richtet und Gott nur sagen kann, du gefällst mir nicht. 3. Frage, was ist deine größte Stärke und was ist deine größte Schwäche? Was ist das, was am stärksten in dir ist und was ist das, was am schwächsten in dir ist? Und sich bewusst zu sein, dass beides Gott gehört. Gott hat dir die Stärke in deinem Leben geschenkt und Gott hat die Schwäche in deinem Leben genauso mitgemacht, damit du in einer guten, abhängigen Beziehung mit ihm lebst. Und er will nicht, dass wir kriechen und schwach sind, sondern er will, dass aus unserer Schwäche Stärke entsteht. Und er will zeigen, dass er mächtig ist durch unsere Schwächen. Deswegen bringt diese Schwächen mit zum Kreuz und gebt sie Jesus hin. Und lasst es mal minus eins rechnen. Im Anschluss werden hier drei Leute stehen, die werden euch das Abendmahl ausgeben. Es sind deswegen drei, weil einer hat Wein, der andere hat Traubensaft. Also nicht aus beiden Bechern trinken, nur aus einem. Und der eine hat natürlich noch das Brot. Und ich lade euch ein, dann einfach, wenn ihr denkt, das machen zu wollen, vielleicht mache ich da den ersten, dass ihr wisst, jetzt ist irgendwie die Bahn eröffnet und ihr könnt dann mir einfach folgen und wir können gemeinsam Abendmahl feiern. Und ich liebe Abendmahl. Ich liebe eigentlich dieses Bild davon. Es ist manchmal ein bisschen verkrampft, wenn wir Abendmahl feiern, weil da irgendwie alle zugucken und dann kriege ich nur so ein Stückel Brot und so einen Schluck Wein und ich habe Angst, den Becher zu halten. Und ich weiß. Und trotzdem ist Abendmahl eigentlich dieses Bild mit Jesus und der Gemeinde, mit meinen Brüdern und Schwestern gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und zu sagen, wir gehören zusammen. Und Jesus saß mit Leuten am Tisch, die waren nicht nur stark, sondern die waren auch schwach. Und das war für Jesus absolut kein Problem. Und es ist, glaube ich, ein Bild für uns, dass wir uns mit Leuten an den Tisch setzen dürfen, die schwach und stark sind. Und natürlich mit Jesus selbst. Da habe ich nichts Schwaches dran gefunden. Ich bete noch kurz zum Schluss und dann dürft ihr gerne euch diese Fragen durchlesen und nochmal beantworten und, wie gesagt, dann gemeinsam mit uns Abendmahl feiern. Gott, ich danke dir von Herzen, dass du uns gemacht hast, wie wir sind. Und wir wollen nichts davon zurückgeben bei dir, sondern wir wollen alles zu dir hinbringen, Herr. Du kannst uns davor bewahren, dass unsere Stärken uns zu Fall bringen. Und Herr, wir wollen nochmal sagen, dass wir dankbar sind für alles Starke in uns. Und danke, dass du uns Talente gegeben hast, dass du uns was Besonderes gegeben hast, jedem was anderes, Herr. Danke, dass schon das Austeilen deiner Gaben dazu führt, dass wir merken, nicht einer bekommt alle Geschenke und der Rest kriegt nichts, sondern dass du jedem ein Geschenk ausgeteilt hast, Herr. Und Herr, wir wollen dir diese Geschenke, wir wollen dir Dank für diese Geschenke entgegenbringen und wollen dir sagen, Herr, wir wissen, von wem sie sind. Sie sind allein von dir, Herr. Du sollst der Mittelpunkt in unserer Stärke sein, Herr. Du hast sie uns gegeben. Und alle Früchte, die aus dieser Stärke wachsen, sind deine Früchte, Herr. Und Herr, ich danke dir für alle Schwächen in unserem Leben und danke, dass die Schwächen dazu da sind, dass du zeigen kannst, dass du stark bist. Dass du zeigst, dass du in unseren Schwächen mächtig sein möchtest. Und dass unsere Schwächen zu unseren Stärken werden, weil du transformierst, Herr. Und ich bitte dich, dass du jetzt jedem Einzelnen hier im Raum die Möglichkeit gibst, kurz das in seinem Leben durchlaufen zu lassen, wo er gerade steht, Herr, und wo er droht zu fallen. Und dass du jeden davor bewahrst, Herr, weiterzugehen an den Schritten, wo er droht zu kippen, Herr. Schenk uns Umkehr, Herr, schenk uns mal minus eins, Herr. Amen.